Wir wollen uns heute Morgen mit einem Kapitel aus dem Neuen Testament beschäftigen. Ihr könnt das schon mal aufschlagen, im 2. Timotheusbrief. Und dort das erste Kapitel. Ich habe die Predigt überschrieben mit Mut für schwierige Zeiten. Diese schwierigen Zeiten, die kann man im ganz persönlichen Bereich haben, durch Krankheit oder Alter oder familiäre Probleme oder vielleicht auch Ausgrenzung und Spott, weil man Jesus nachfolgt. Aber ich werde den Fokus heute Morgen eher darauf legen, dass vielleicht auf die Christenheit hier im Westen, ähnlich wie das Geschwister in anderen Teilen der Welt schon sehr lange erleben, schwierigere Zeiten zukommen können. Zeiten, in denen unser Zeugnis nicht mehr so einfach vielleicht gegeben werden kann wie heute, wo vielleicht auch Einschränkungen nicht durch ein Virus oder eine politische Entscheidung herbeigeführt werden, sondern wegen unserem Bekenntnis zu Jesus. Wir sind es gar nicht gewohnt. Wir sind ja gewohnt, frei zu leben und dass man alles sagen darf und jederzeit, dass wir uns jeden Sonntag hier versammeln können und von der Kanzel predigen dürfen, was immer wir wollen, solange es jedenfalls nicht die Verfassung angreift. Aber wir wollen nicht vergessen, das ist ein ganz besonderes Privileg, das viele Christen nicht haben. Und deswegen, weil nicht nur ich, sondern viele andere ahnen, ohne dass wir jetzt den Kalender von Gott haben, ahnen, dass vielleicht diese Freiheiten auch wegen unserem Bekenntnis beschnitten werden könnten und das andere Formen von Herausforderungen mit sich bringt. Und vor diesem Hintergrund wollen wir uns mit diesem Kapitel heute Morgen beschäftigen. Ich lese jetzt mal dieses ganze Kapitel 1 aus dem 2. Brief des Paulus an Timotheus. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an meinen geliebten Sohn Timotheus, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Vorhältern her mit reinem Gewissen diene, wie ich beständig in meinen Gebeten Nacht und Tag an dich denke. Ich wünsche dich zu sehen, wenn ich an deine Tränen denke, damit ich mit Freuden erfüllt werde, denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich, dass du die Gabe Gottes erweckst, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns gerettet und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor der Zeit der Welt gegeben wurde, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Prediger und Apostel und Lehrer der Nationen eingesetzt bin. Aus diesem Grund erleide ich auch das, ich schäme mich aber nicht, denn ich weiß, an wen ich geglaubt habe und bin gewiss, dass er die Macht hat, was mir anvertraut ist, bis zu jenem Tag zu bewahren. Halte fest am Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Bewahre dieses schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt, dass sich alle, die in Asien sind, von mir abgewandt haben. Unter ihnen ist Phygellus und Hermogenes. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er an jenem Tag bei dem Herrn Barmherzigkeit finde, und wie viel er in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Soweit dieser Textabschnitt, aus dem wir später noch einiges lernen werden, was uns Mut machen kann für schwierige Zeiten. Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und selbst die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Er hat versprochen, der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Aber er hat auch gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er hat auch gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Also auf der einen Seite die große Treue Gottes, diese unbedingte Treue Gottes, auf die alles ankommt. Und auf der anderen Seite auch die Herausforderung an uns, gemäß dieser Verheißungen Gottes auch zu handeln. In den letzten Monaten haben wir uns auch im Rahmen unserer Arbeit von Evangelium für alle auch an unserer Konferenz an Himmelfahrt ein wenig beschäftigt mit den Werten, die heute in Frage gestellt werden seitens des Zeitgeistes. Und ein großes Stichwort, das immer wieder auftaucht, das klingt so positiv, das ist das Stichwort soziale Gerechtigkeit. Das heißt, es klingt ja so gut, sozial wollen wir alle sein und Gerechtigkeit ist ja auch immer was Gutes. Nur muss man immer wieder verstehen, was sich hinter gewissen Begriffen verbirgt. Und hinter diesem Begriff soziale Gerechtigkeit verbirgt sich der Gedanke, alle Menschen sollen, egal woher sie kommen, welche Religion sie haben, welche Rasse sie haben, welche ethnische Abstammung sie haben, welche sexuelle Orientierung sie haben, all das muss gleich behandelt werden, es darf kein Unterschied gemacht werden. Und viele, auch geistliche Leiter, ahnen, dass die Herausforderung mit den großen ethischen Fragen im Rahmen dieser sogenannten sozialen Gerechtigkeit eine große Herausforderung für die Gemeinde Jesu werden können in den nächsten Monaten und Jahren mit der Frage, ob wir uns dann auch weiterhin, wenn der Wind sich dreht und die Aussagen extremer und fordernder werden, auch immer noch stellen zu unseren biblischen Überzeugungen. Ich möchte vier ethische Fragen als Beispiel benennen, die uns sehr präsent sind. Das eine ist die sogenannte Transgender-Bewegung. Wir haben gerade vielleicht in den Nachrichten mitbekommen, diese Woche, es gibt eine Gesetzesvorlage, die im Bundestag, im Bundeskabinett beschlossen werden soll, dass man sein Geschlecht einfach ändern kann und seinen Vornamen ändern kann, wenn man sich in seinem zugewiesenen Geschlecht nicht zu Hause fühlt. Dahinter steht der Gedanke, dass das biologische Geschlecht, das man optisch wahrnimmt, wenn ein Baby geboren wird, nicht das gleiche ist wie das sogenannte soziale Geschlecht, also das Geschlecht, in dem der Mensch sich zu Hause fühlt. Und das Geschlecht, das damals eingetragen wurde auf unserer Geburtsurkunde, wird einfach zugewiesenes Geschlecht genannt. Und damit kommen manche Menschen nicht zurecht, ich sage dazu später noch etwas, und denen will man damit eine Hilfe geben. Was aber eigentlich sich dahinter verbirgt, ist die Folge des Sündenfalles. Im Sündenfall hat der Satan dem Menschen gesagt, wenn du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen wirst, dann wirst du sein wie Gott. Und hier sehen wir eine Auswirkung. Der Mensch bestimmt über seine Identität. Nicht Gott, der den Menschen geschaffen hat nach Mann und Frau, sondern der Mensch bestimmt seine Identität selbst und kann heute wählen zwischen 70 Geschlechtern. Manche geben auch noch viel größere Zahlen an, mit denen man, unter denen man sich das Passende für sich finden und das im Lauf des Lebens auch noch einmal ändern kann. Also ich werde sein wie Gott und bestimme meine Identität. Oder denken wir an den Bereich der Homosexualität. Auch hier eine Folge des Sündenfalles, ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, du bestimmst Ehe, der Mensch definiert Ehe neu. Es war über Jahrtausende klar und vorhin hat uns der Andi Andreas erzählt, dass er auf einer Hochzeit war von einem, das muss ich nachdenken, Enkel, ja, ein junger Mann heiratet eine junge Frau. So kennt das die Welt seit Jahrtausenden. Jetzt wird Ehe neu definiert. Jetzt können Männer und Männer heiraten und Frauen heiraten. Und der Koalitionsvertrag unserer gegenwärtigen Regierung sieht vor, dass künftig ein Mann auch mehrere Frauen heiraten kann oder eine Frau mehrere Männer, die sogenannte Polyamorie. Und das kann man dann auch rechtlich absichern. Ihr werdet sein, wie Gott, der Mensch, definiert, Ehen. Oder denken wir an das Thema, an das wir uns fast schon gewöhnt haben könnten, ich hoffe, es ist nicht so, das ist das Thema der Abtreibung. Vielleicht haben wir das auch verfolgt, vergangene Woche oder vorvergangene Woche hat das Supreme Court in den USA das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Ein großer Aufschrei geht durch die Welt. Präsident Biden, der damit gar nicht einverstanden ist, ist ganz empört, dass man Frauen das Recht auf medizinische Hilfe nimmt. Ist natürlich mal in der Aussage völlig unsinnig und völlig unangebracht. Und man könnte sich fragen, wer spricht eigentlich noch von den Kindern? Ich habe den texanischen Gouverneur gehört, der hat gesagt, wie kann man ein Kind töten, dessen Herz schon schlägt und das Gefühle hat und dass man im Mutterleib, dem scheinbar sichersten Ort der Welt, auseinanderreißt. Aber nein, der Mensch ist wie Gott und er bestimmt, wer lebt und wer nicht lebt. Oder nehmen wir das Gebiet der Sterbehilfe, ein Thema, das immer mehr aufkommt heute. Auch hier nimmt sich der Mensch das Recht Gottes heraus, ihr werdet sein wie Gott. Und was hatte Gott gesagt? Deine Zeit, wenn ich es umdrehe, deine Zeit steht in meinen Händen. Und Gottes Wort sagt einmal, alle unsere Tage sind in sein Buch geschrieben gewesen, als noch keiner von ihnen da war. Und wenn die Stunde da ist, wenn der letzte Tag vorüber ist, der in Gottes Buch steht für mein Leben, dann ist das Leben zu Ende. Und der Mensch nimmt sich das Recht und sagt, nein, ich bestimme, wann ich sterbe. Also hinter all den ethischen Fragen steht nicht einfach eine Ethik, sondern es steht auch ein Aufstand, ein Aufruhr des Menschen mit dem Kern des Sündenfalles. Ihr werdet sein wie Gott. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für unsere heutige Zeit, dass wir in unseren Familien und auch in unserer Gemeinde biblische Ethik klar lehren, damit deutlich bleibt, was glauben wir, was lehrt Gottes Wort. Denn die Welt bombardiert uns unaufhörlich. Wir haben diese Woche einen Film zusammen angeschaut, meine Frau und ich. Und in dem einen Film, da ging es um eine Person, die verheiratet ist. Man kannte den Ehepartner nicht und dann hat nur einen Ehering gefunden. Und dann sagte man, ja, zu diesem Mann gehört ja eine Frau. Und dreimal wurde verbessert. Oder eben ein Mann. Also damit bombardiert der Zeitgeist unsere Welt unaufhörlich, ganz besonders stark werden das sicherlich unsere Kinder und Jugendlichen erleben in ihren Schulen. Und deswegen ist wichtig, dass wir deutlich machen, was glauben wir? Was lehrt Gottes Wort? Dass wir mutig dazu sind und dass wir unseren Familien Orientierung geben und auch den guten, perfekten Plan Gottes deutlich zeigen. Und die Frage ist, ob wir noch bereit sind, für unsere Überzeugungen zu leiden. Es ist ja kein Wunder, dass das alles ins Schwimmen kommt. Als Gott den Menschen schuf, da heißt es in der Bibel, Gott schuf Mann und Frau. Und die ersten beiden Worte, für die spricht ja auch Markus Blietz in seinen Vorträgen, diese Worte sind ja geschleift durch den Zeitgeist, weil man sagt, nicht Gott hat geschaffen, sondern es ist durch die Evolution zufällig entstanden. Und wenn man den Anfang des Satzes auflöst, Gott schuf, dann muss man sich nicht wundern, wenn der Rest des Satzes sich auch auflöst, nämlich Mann und Frau mit all dem, was da an Fragen zusammenhängt. Allerdings sollten wir eines nicht aus den Augen verlieren. Ich rede hier ja gegen eine Ethik des Zeitgeistes, gegen die wir klar Stellung zu nehmen haben. Aber etwas ganz anderes ist der betroffene Mensch. Und es wird in unseren Gemeinden auch so sein oder kommen, dass Menschen da sind, entweder Kinder und Jugendliche, die in unseren Gemeinden aufgewachsen sind, oder Menschen, die von außen zur Gemeinde kommen, deren ethischer Maßstab verloren gegangen ist, die verwirrt sind über ihre Gefühle, auch über ihre sexuellen Empfindungen und Ausrichtungen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir über dieses Thema nicht abschätzig reden, über die Menschen, die betroffen sind, nicht abschätzig reden, als sei das eine Krankheit oder einfach eklig. Nein, es sind Menschen, die einen schweren Kampf mit sich selbst und ihren Wahrnehmungen, ihren Gefühlen kämpfen, die sich sehr schwer tun, auch wenn ich das diese Woche wieder in der Zeitung gelesen habe von einem Sportler, der sich, wie man sagt, geoutet hat und das oft unter schweren Kämpfen. Das heißt, diesen Menschen geht es zunächst einmal nicht gut. Sie merken, dass irgendwas nicht passt. Aber scheinbar gibt ihnen der Zeitgeist einen Ausweg, oute dich, lebe, wie du fühlst, und dann ist alles prima. Aber wir glauben nicht, dass das die richtige Antwort ist. Und deswegen sollten wir über dieses Thema, vor allen Dingen über die Menschen, die diese Themen betreffen, ob jetzt die sexualethischen Fragen oder Abtreibung oder die Beschäftigung mit Selbstmord, mit Sterbehilfe, sollten wir ihnen mit viel Verständnis entgegenkommen, sie ernst nehmen in ihren Überlegungen, in ihren Gedanken und sie mit Erbarmen tragen und ihnen Mut machen anhand von Gottes Wort, dass in ihm eine Perspektive ist, dass in ihm Orientierung ist und dass wir in der Nähe Gottes zu einer Identität kommen, die uns wirklich helfen kann und uns stärkt, damit wir zurechtfinden. Denn das alte Lied, das wir als junge Leute immer wieder geschmettert haben, das hieß, Jesus ist die Antwort. Und ich glaube, das gilt auch für die heutige Zeit. Nun, das war jetzt eine lange Vorrede. Was hat das mit unserem Bibeltext zu tun? Nun, ihr werdet begreifen, sehr viel. Denn wenn wir unsere Lösung präsentieren für diese Herausforderungen, die Antworten aus dem Wort Gottes präsentieren, sagen, das ist die Antwort und das ist die Wahrheit und das ist die richtige Lebensweise und das bringt dem Menschen Erfüllung, dann wird das natürlich in unserer Welt je länger, je mehr nicht unwidersprochen bleiben. Und ich ahne, dass der Wind der Zeit sich stärker drehen wird, auch uns ins Gesicht blasen wird und herausgefordert werden wird, wie es Paulus hier erlebt und beschreibt in diesem Kapitel, wenn er im Vers 8 sagt, dass er leidet für das Evangelium und dass er sich nicht schämt für die Wahrheit von Gott, von die Wahrheit und von Gottes Wort. Wir begreifen, dass das ein Kampf sein wird, dass das eine Herausforderung sein wird, klar zu bleiben und konsequent und dennoch in der Liebe und in der Fürsorge für Menschen. Überhaupt ist in der Auseinandersetzung mit dem Thema Verfolgung von Christen und unserer Lebensweise mir eines immer deutlicher. Der Christ, der heute äußerlich leidet wegen seinem Bekenntnis zu Christus in einem Gefängnis oder der, wie wir es immer wieder erfahren von Geschwistern in Laos, die vertrieben wurden aus ihren Dörfern und jetzt heimatlos herumirren, weil sie keiner aufnehmen will. Sie müssen einen schweren Weg gehen, wo es eine ganze Entscheidung für Jesus braucht. Aber Geschwister, genauso sollten wir auch leben hier, die wir keine äußere Verfolgung haben, aber mit Verführung zu tun haben in der Denkweise, wie in diesen angesprochenen ethischen Fragen, oder auch mit Versuchung zur Sünde und Inkonsequenz in unserem Leben. Diese Herausforderung haben wir auch. Und auch hier bei uns in einem Leben äußerer Freiheit ist eines wichtig, eine ganze Entscheidung für Jesus. Wie es Wilhelm Busch mal so treffend sagte, ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Und genauso wie diese Geschwister die äußerliche Verfolgung erleiden, eine Antwort der ganzen Hingabe zu geben haben, das ist die Herausforderung für uns auch, wenn wir nicht untergehen wollen im Zeitgeist. Und jetzt schauen wir uns den Text an, weil Ich glaube, er enthält sehr viel Ermutigung und sehr viel Hilfestellungen für ein Leben um diesen Herausforderungen, ob sie durch Verfolgung oder Verführung oder Versuchung auf uns zukommen, wie wir diesen Herausforderungen begegnen können. Schauen wir uns den Text jetzt ein wenig genauer an. Im Vers 3 sagt Paulus, dass er Gott mit einem reinen Gewissen dient. Das ist das Erste, worüber ich gestolpert bin. Ja, ich muss ehrlich sagen, es war das Letzte. Bei der ersten Durchsicht hatte ich es nämlich übersehen. Aber das steht zuerst da, einem reinen Gewissen. Ich glaube, um siegreich zu bleiben in den Herausforderungen des Christseins, ist es sehr wichtig, dass unser Gewissen klar bleibt, dass wir im Licht leben, dass wir unsere Sünde ans Licht bringen, dass wir klar und konsequent mit dem umgehen, was die Bibel Sünde nennt, dass wir seine Vergebung suchen, dass wir immer wieder klar Schiff machen in unserem Leben und Sünde nicht einfach stehen lassen oder uns womöglich an sie gewöhnen. Wir wollen der Sünde gegenüber nicht einknicken, aber wir wollen, auch wenn wir gefallen sind, wie es jemand mal sagt, nie länger wie eine Minute liegen bleiben. Wenn wir Satan das Vergnügen gemacht haben, uns zu Fall zu bringen, dann wollen wir ihm nicht auch noch die Freude geben, dass wir liegen bleiben. Nein, wir wollen ein reines Gewissen haben, indem wir zu Jesus kommen, unsere Schuld bekennen, denn wie das Kreuz ja zeigt, genau dafür ist er ja gekommen. Das ist das Erste, was uns stärkt, fest zu bleiben in Zeiten der Herausforderung, sei es durch politische Herausforderungen oder auch geistliche Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Das Zweite, was uns als Hilfestellung gegeben wird, steht hier im Vers 3 am Ende und da heißt es, wie ich beständig in meinen Gebeten Nacht und Tag an dich denke. Das gemeinsame Gebet ist eine unglaubliche Hilfe. Ich weiß nicht, ich habe mich nicht erkundigt, deswegen darf ich das einfach mal so fragen. Ich weiß nicht, wie es um den Besuch eurer Gebetsstunden oder anderer Gebetszusammenkünfte bestellt ist. Ich glaube, Geschwister, das ist eine ganz entscheidende Hilfe, wenn Gläubige miteinander beten, wenn sie füreinander beten. Wir stehen doch alle in den gleichen Kämpfen. Ist denn hier ein Mann, der keinen Kampf hat, sexuell rein zu leben, auch in seinen Gedanken? Gibt es eine Frau, die nicht zu kämpfen hat mit ihren Empfindungen, dass sie biblisch bleiben? Wir sind doch alle im gleichen Kampf. Und deswegen brauchen wir das gemeinsame Gebet. Deswegen kommen Geschwister zusammen und beten füreinander. Und ich wünschte, auch bei mir manchmal, ich hätte mehr Mut zur Offenheit, um zu bekennen, da brauche ich euer Gebet. Das Gebet füreinander, aber auch das Gebet für Geschwister, die in anderen Formen der Herausforderung leben. Heute Morgen wurden schon Geschwister erwähnt, die in Verfolgungssituationen leben. Und ich glaube, wenn sie wüssten, wie oft wir ohne Not unsere Gebetszusammenkünfte versäumen, sie würden uns nicht verstehen, dass wir die entscheidende Quelle der Kraft einfach ungenutzt lassen. Eine dritte Hilfestellung, die der Text bietet, steht im Vers 5. Paulus erinnert sich und erinnert Timotheus an den ungeheuchelten Glauben in ihm selbst, aber noch vorher in seiner Großmutter und in seiner Mutter. Vorbilder des Glaubens sind eine große Stärkung. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn wir immer wieder mal nachdenken, wer ist für mich ein Vorbild im Glauben und warum? Und wie es im Hebräer 13, Vers 7 mal sagt, wir sollen über unsere geistlichen Lehrer nachdenken und ihrem Glauben nachfolgen. Ich hoffe, dass du geistliche Vorbilder hast, die vielleicht noch leben oder die dich lange begleitet haben, die vielleicht jetzt schon beim Herrn sind. Ich lese deswegen sehr gerne Biografien. Ich habe mir 3 gute Biografien mit in den Urlaub genommen. Ich lese gerade die 2. und bin schon ganz gespannt auf die 3. Denn das sind große Ermutigungen, wenn wir sehen, wie Gott andere Menschen, die genauso schwach und anfällig sind wie ich, getragen und bewahrt und befähigt hat. Und ich lese deswegen, weil die Zeiten schwieriger werden, auch sehr gerne Bücher über Geschwister, die durch Zeiten der Verfolgung gingen, manchmal bis zum Tod, um vertraut zu machen mit einem Lebensstil, der ganz anders ist als mein Leben heute. Um zu sehen, wie der treue Gott sie durchgetragen hat. Betet den Herrn an für geistliche Vorbilder und schaut euch um nach geistlichen Vorbildern. Sie sind eine große Quelle der Kraft und der Ermutigung, dass der gleiche Gott auch mit uns ist. Ob es biblische Biografien sind oder nachbiblische Biografien, die wir heute in unseren Bücherläden kaufen können. Ein 4., was uns stärkt, um in Herausforderungen bestehen zu bleiben, lesen wir im Vers 6. Paulus schreibt dem Timotheus dort, er erinnert ihn an die Gabe Gottes, die in ihm ist, durch die Auflegung seiner Hände. Da sagt jetzt mancher vielleicht ganz enttäuscht, mir hat noch nie einer die Hände aufgelegt, damit ich eine Gabe empfange. Kann sein. Sei getrost, mir auch nicht. Es war in unseren Kreisen nicht so üblich, das hat man einfach nicht getan. Aber weißt du, ich glaube bis heute, dass der Herr immer Gaben gibt für das, was er uns tun heißt. Es kann nie sein, dass Gott uns für eine Aufgabe, die er uns schenkt, nicht auch die nötige Ausrüstung gibt. Und ob dir jetzt einer ausdrücklich die Hände aufgelegt hat oder nicht, egal. Ihr habt nächsten Sonntag Taufe, ich nehme an, da werdet ihr für die Täuflinge beten und ich freue mich für die Täuflinge, dass da für sie gebetet wird, dass der Herr sie stärkt zur Nachfolge und zum Dienst. Paulus hat dem Timotheus die Hände aufgelegt und er muss ihn erinnern. Timotheus, lass das nicht liegen. Timotheus, bleib nicht stehen. Timotheus, lass dich nicht einschüchtern durch die Umstände, in denen du lebst. Lebe in Treue und Hingabe. Und Geschwister, das ist für mich ein ganz großer Baustein geistlicher Festigkeit, dass wir treu bleiben in unserem Dienst, den Jesus uns gegeben hat, was immer auch die Umstände sein mögen. Denn was ich heute in Treue und Hingabe tue, auch unter Opfern vielleicht, die ich zu bringen habe, da ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich diesen Dienst auch weiterhin tun werde, dann, wenn man ihn mir verunmöglicht. Sei treu in deinem Dienst. Der Mut zum Dienst kommt aus dem Bewusstsein, dass Gott beruft und begabt. Und es gibt keinen Christen, der von Gott nicht berufen ist zum Dienst, und es gibt keinen Christen, der nicht begabt ist zum Dienst durch den Herrn. Und deswegen lasst uns dienen, auch dann, wenn uns vielleicht die Bequemlichkeit abhalten will, wenn uns das Lob durch andere Menschen fehlt, wenn es auch manchmal anstrengend ist und nervig, lasst uns treu sein in diesem Dienst. Denn es werden Lebensumstände vielleicht auf uns zukommen, die stärker uns auf uns einwirken und die uns abhalten wollen, Jesus dann zu dienen. Ich habe in den letzten 3 Jahren viel Klagen gehört, was man nicht mehr tun darf. Ich habe das gar nicht begriffen. Letztlich. Ich durfte immer alles tun, was ich wollte. Das ist immer die Frage der Perspektive. Ich wollte immer Gottes Wort predigen, ich durfte es immer tun. Ich durfte immer Menschen dienen und sie ermutigen und trösten und keiner hat mich abgehalten. Sogar einmal habe ich das Wunder erlebt, dass ich ins Krankenhaus sollte zu einer krebskranken, gehörlosen Schwester, die am nächsten Tag an einem Gehirntumor operiert werden sollte und man hat mir den Zugang zu ihrer Station verweigert. Das hat mich sehr empört. Und als ich in meiner Empörung noch da stand, sehe ich sie im Foyer des Krankenhauses sitzen. Sie war mir entgegengekommen. Wir waren so weit entfernt wie wir zwei voneinander. Aber ich durfte nicht zu ihr. Aber die Dame der Rezeption sagte, das nehme ich auf meine Kappe, gehen Sie hin. Schau, der Herr gibt immer wieder offene Türen, wenn wir ihm dienen wollen. Und Umstände werden uns kreativ machen. Sie werden uns dazu nötigen, andere Wege zu suchen, andere Formen vielleicht des Dienstes. Aber wir werden nicht aufhören zu dienen. Sei mutig und kühn, das zu leben, wozu du da bist, nämlich Jesus zu repräsentieren und seine Gemeinde zu fördern. Eine große Ermutigung, lass dich nicht abhalten vom Dienst, denn die Biografien, die ich gelesen habe von Geschwistern in Verfolgung, die waren es gewohnt, dem Herrn zu dienen. Und als der äußere Druck kam, dann haben sie wie das Wasser sich Wege sucht, neue Wege gesucht, um das Evangelium zu verbreiten. Fünftens erinnert Paulus den Timotheus im Vers 7 daran, dass wir nicht einen Geist der Furcht haben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht. Natürlich haben wir alle manchmal Angst. Auch die stärksten Männer, die so tun, als würde sie nichts erschüttern, die haben manchmal Angst. Ich auch. Ihr würdet mir gar nicht glauben, wenn ich euch jedes Mal berichten würde, wo ich Angst habe. Vor Aufgaben, die mir zu groß sind. Aber entscheidend ist nicht, ob ich Angst habe oder nicht, sondern was ich mache. Mut zu haben bedeutet nämlich nicht, keine Angst zu haben. Es bedeutet, dem Herrn zu dienen und weiterzugehen und ihm gehorsam zu sein, im Vertrauen auf ihn, auch wenn mir die Knie schlottern, ob das beim Taufzeugnis ist oder in irgendeiner anderen Herausforderung, die auf uns zukommt. Paulus sagt, du hast die Kraft, denn das steht hier. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern er hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Das heißt, du hast die Kraft, die du brauchst, um das zu tun, was Jesus von dir will, auch sogar, wenn Verfolgungssituationen uns ergreifen sollten. Du hast die Liebe. Das bete ich immer für unsere verfolgten Geschwister, dass sie nicht hassen. Stell dir vor, man hätte deinen Mann ermordet und du stehst dann als Witwe da mit deinen Kindern und denkst an die Mörder. Was würdest du denken, was würdest du fühlen? Natürlicherweise Hass. Der Herr sagt, du hast einen Geist der Liebe und darum bete ich, dass die Geschwister nicht bitter werden und nicht hassen, sondern lieben. Und du hast die Disziplin. Ich weiß nicht, wie du so gestrickt bist. Ich bin von meinem Naturell her überhaupt nicht diszipliniert. Mein Dienst über Jahrzehnte hat mir das abgenötigt, klare Strukturen und Disziplin in meinem Leben zu haben. Das ist gar nicht mein Naturell. Ich bin immer so der intuitive Typ, wenn man es positiv ausdrücken will. Gott gibt dir Kraft, auch zur Disziplin dran zu bleiben. Und er sagt, erwecke die Gabe, nimm sie in Anspruch, erinnere dich daran. Herr, du hast mir die Ausrüstung gegeben für die Aufgabe, die jetzt vor mir steht. Und die nehme ich in Anspruch. Erwecke die Gabe des Heiligen Geistes in deinem Leben, indem du sie im Glauben in Anspruch nimmst. Ein sechstes sagt der Apostel seinem Jünger im Vers 8 am Ende, leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Mit anderen Worten, Timotheus, erwarte Schwierigkeiten und akzeptiere sie. Wir sind im Westen hier ziemlich, darf ich es mal so sagen, ich gehöre ja auch mitten dazu, zu dieser Gesellschaft, sehr verweichlicht. Man nimmt uns ja ganz viel ab. Mir tun all die Kinder und Jugendlichen leid, die von ihren Eltern so verhätschelt werden. Ich denke, wenn die mal aufs richtige Leben stoßen, das muss ein hartes Erwachen werden. Paulus sagt, akzeptiere Leiden, leide mit, nimm sie an. Wer immer nur Segen erhofft und dass alles gut geht, dessen Welt wird irgendwann in Trümmern liegen und seine Träume werden platzen, wenn das mal nicht mehr so ist. Paulus hat sogar weiter hinten im Brief geschrieben, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Es wird also Schwierigkeiten geben. Es ist nicht zu umgehen. Erwarte Schwierigkeiten, erwarte, dass deine Nachfolge Opposition bringt. Es ist wichtig, dass wir realistisch leben in unserer Welt von heute. Wenn ich die Nachrichten dieser Tage angeschaut habe und all den zornigen Protest gegen die Entscheidung des Supreme Court in den USA, dann muss man sich fragen, tja, wie würde es mir gehen, wenn diese Leute mir ins Gesicht brüllen und mich vielleicht einsperren wegen meiner Überzeugung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir Schwierigkeiten annehmen und dass wir das heute üben. Ich sage jedem jungen Mann, der am Heiraten ist, dem lese ich vor, was in Klagelieder 3 steht. Nicht, weil ich denke, die Ehe ist ein einziges Klagelied, aber der Satz, der steht nun mal in diesem Buch, dass der Mann seine Schwierigkeiten, sein Joch in der Jugend tragen soll und seine Hand auf den Mund legen soll und sich nicht laufend beschweren soll, sondern sich als Mann erweisen, der auch mal Schwierigkeiten annimmt und sie trägt. Gilt natürlich in gewisser Weise auch für jede Frau. Wir haben die Ausstattung und deswegen wollen wir auch Schwierigkeiten annehmen. Wir werden schwierige Zeiten nicht überleben, wenn wir sie als etwas Ungewöhnliches und Unangemessenes und Ungerechtes empfinden. Es gehört zu einem Leben in einer Gemeinde, die mitten im Machtbereich des Fürsten dieser Welt gebaut wird. Nirgendwo anders ist die Gemeinde. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Es ist die Welt des Fürsten dieser Welt. Und da baut Gott seine Gemeinde. Und dass das schwierig sein wird, immer wieder neu, damit sollten wir rechnen. Siebtens sagt Paulus ab Vers 8, er soll auf das Evangelium achten, Vers 9, das Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns gerettet und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor der Zeit der Welt gegeben wurde. Ich habe neulich in einem Buch gelesen, da schrieb jemand über die Gnade Gottes. Das ist wie wenn Gott sagt, wenn du deine Unvollkommenheit siehst und er dir dann sagt, genau so liebe ich dich. Er sagt nicht, genau so will ich dich, genau so ist es richtig, aber genau so liebe ich dich. Das ist Evangelium Gottes und ich werde nächsten Sonntag in Grassau, habe ich jedenfalls im Kopf, predigen über dieses Evangelium und da hat mich ganz besonders der Aspekt vom Ende von Vers 9 wieder bewegt, dass uns das Evangelium gegeben wurde vor der Zeit der Welt. Philipp hat ein Datum genannt vor 16 Jahren, ein paar Tage weniger als 16 Jahre, ganz wichtiges Datum für sein Leben, aber da hat sein Heil nicht begonnen, auch nicht bei einem Datum vorher, sondern der Anker seiner Errettung und meiner und deiner Errettung liegt in Gottes Ewigkeit. Vor Grundlegung der Welt kannte er mich schon. Wie das genau mit der Auserwählung und der Prädestination genau ist, das überlasse ich klügeren Köpfen. Ich habe aufgehört, darüber zu streiten. Ich staune einfach nur über Gottes Treue. Und das zu wissen, der Gott, der mich vor aller Zeit schon kannte und der meinen Namen vor aller Zeit in sein Buch geschrieben hat, dieser Gott wird auch in der Zukunft und bis in alle Ewigkeit der Zukunft nicht versagen. Wir vertrauen der Kraft des Evangeliums. Ich saß vor ein paar Monaten zusammen mit Manfred Müller. Er ist der Leiter der Hilfsaktion Märtyrerkirche, die sich also um die Bedürfnisse von verfolgten Christen kümmert. Und ich fragte ihn, Manfred, wie können sich Christen im Westen vorbereiten auf Zeiten, wie sie andere Geschwister schon erleben? Ich war gespannt, was er sagen würde. Ich habe irgendwas Kompliziertes erwartet und was sehr Spezielles, vielleicht etwas, was ich noch nie gehört hätte. Und dann kam die große Überraschung. Er sagte nämlich, beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Was eine ganze Antwort. Beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Und ich habe angefangen, über diese Antwort nachzudenken. Sag, ja, es muss mir ja klar sein, wofür oder für wen bin ich bereit, heute und auch in geänderten Lebensumständen Nachfolge zu leben. Was ist Jesus mir wert? Und das werde ich nur entdecken, wenn ich mich mit dem Evangelium beschäftige, wenn ich mich mit seiner Person beschäftige. Und je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, je mehr ich mich mit dem Evangelium beschäftige, umso größer wird er mir und mit umso mehr Überzeugung kann ich sagen, Herr, wegen dir. Ich war wegen einer Missionarin mit einem Missionsleiter in Afrika im Briefaustausch. Und er hat immer eine interessante Unterschrift unter seine Briefe gewählt. Wir schreiben ja manchmal mit lieben Grüßen oder mit brüderlichen Grüßen oder so irgendwas Nettes. Und er hat immer geschrieben, war ein Amerikaner, because of Christ, wegen Christus. Das ist es. Und deswegen, Geschwister, beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Tut das, was im Vers 13 und Vers 14 steht. Schaut mal da hinein. Halte fest am Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben, in der Liebe in Christus. Bewahre dieses schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Beschäftige dich viel mit dem Wort. Christliche Buchhändler klagen, dass sie viel mehr christliche Romane verkaufen als theologische Sachbücher oder Bibelkommentare. Ich glaube, es ist keine Sünde, einen christlichen Roman zu leben, wenn er nicht allzu sentimental vielleicht ist, sondern geistliches Leben fördert. Aber Geschwister, ich glaube, es wäre viel wichtiger, dass wir unseren Kopf mal auch anstrengen und arbeiten im Wort Gottes, um die Wahrheit der biblischen Lehre zu erfassen und darin gewurzelt und gegründet zu sein, um davon erfasst zu sein. Wisst ihr, das macht nicht meinen Kopf dick, sondern ich sage dann manchmal, wenn ich solche Themen durchstudiert habe, es platzt mir schier das Herz. Ergriffen von meinem Herrn, ergriffen von diesem Evangelium, vertraue dem Evangelium. Und schließlich sagt er im Vers 12 ein weiterer Grund, warum er sagt, Timotheus, du und ich, Barack Obama würde sagen, wir schaffen das, oder Frau Merkel hat das ja mal gesagt, leider in einem ganz anderen Zusammenhang, wir schaffen das, Christen können das auch sagen, wir schaffen das, wir kommen durch, wir werden standhalten, warum? Paulus sagt das im Vers 12, aus diesem Grunde leide ich auch all das, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich geglaubt habe und bin gewiss, dass er die Macht hat, was mir anvertraut ist, bis zu jenem Tag zu bewahren. Beschäftige dich viel mit Christus. Dieses Wort, ich weiß, an wen ich glaube, spricht aus der Erfahrung. Es ist nicht ein Wissen, das habe ich mal in der Bibelstunde gehört, sondern das habe ich erlebt. Das habe ich erfasst im Alltag. Das ist mein Erlöser. Paulus wurde nicht durch Theologie erhalten, sondern durch einen Gott, der treu ist, mit dem er einen innigen Umgang pflegte. Und das Letzte, was er ihm als Rat gibt, was ihn stärken kann für ein Leben in Herausforderung heute schon, um treu zu bleiben und nicht der Sünde und nicht der Welt nachzugeben und auch einmal im Druck der Verfolgung nicht nachzugeben, sind gute Freunde. Denn von denen spricht er am Ende des Kapitels. Er redet von Männern, die keine gute Freunde waren, wie Phygellus und Hermogenes. Aber er redet von Onesiphorus, auch wenn man den Namen erstmal üben muss, dass man ihn unfallfrei aussprechen kann. Genau das ist, was wir brauchen. Freunde, die mit uns die gleichen Überzeugungen teilen. Freunde, die mutig sind und uns Mut machen. Freunde, die die gleichen Schwächen haben wie ich und die sie mit mir gemeinsam zu Jesus tragen. Freunde, die mich ermutigen, den Weg mit Jesus in Geradheit zu gehen. Wer sind deine Freunde? Wer sind die Menschen, mit denen du dich umgibst? Natürlich haben wir manche Freunde, die nicht gläubig sind, weil wir sie zu Jesus führen wollen. Aber Geschwister, ich glaube, es ist sehr wichtig, dir die Frage zu stellen, wer sind meine Freunde? Und ich frage auch mal, betest du um gute Freunde und gute Freundinnen, die dich geistlich fördern, die dich geistlich ermutigen, die dich nach vorne bringen, die dich auch mal ermahnen, die dir auch mal auf den großen Zeh treten und sagen, hey, was soll dieser Schlingerkurs? Leb mal gerade mit dem Herrn. Wir haben 10 gute Gründe gehört heute Morgen, warum wir stark bleiben können, auch in Herausforderungen, in die wir kommen. Und ich schließe mit einem Wort aus dem Alten Testament, aus der 2. Chronik, im Kapitel 32, in den Versen 7 und 8. 2. Chronik, Kapitel 32, die Verse 7 und 8. Dort sagt Hiskia zum Volk: Seid stark und tapfer, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assyrien oder den ethischen Herausforderungen der künftigen Zeit und der ganzen Menge, die bei ihm ist, denn es ist ein Größerer mit uns als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und unseren Kampf zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus, danke dafür, dass dein Wort ehrlich ist zu uns, realistisch. Du schreibst in der Bibel davon, dass auch schwierige Zeiten kommen werden. Du schreibst deutlich, dass Nachfolge zwar die lohnenswerteste und wunderbarste und herrlichste Sache ist, um des großartigsten Herrn willen, den man haben kann, aber dass es auch ein Kampf ist, der uns verordnet ist, der zum Christsein gehört. Herr, wir wollen immer wieder begreifen, dass deine Gemeinde gebaut wird mitten im Machtbereich des Fürsten dieser Welt. Und je länger diese Welt sich von deinem Wort entfernt, desto deutlicher sehen wir, was das alles bedeutet. In einer Welt, die sich an die Stelle Gottes setzt und sexuelle Identität und Ehe und Lebensbeginn und Lebensende selbst definieren will, stehen wir mit deinem Wort, stehen wir damit, dass du alleine das Recht hast, diese Dinge festzulegen. Ich bitte dich, Vater, dass du unsere Herzen festmachst in dir, Mut gibst, auch in der heutigen Zeit klar zu leben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, für jeden, ob er jung ist oder alt, ob Mann oder Frau, dass wir mit ganzer Entschlossenheit heute für dich leben, denn du bist nicht weniger als alles wert. Herr, wegen dir folgen wir nach. Hilf uns, wachsam zu sein, um die Versuchungen und Verführungen heute zu identifizieren, sie klar zu sehen und sie zu meiden, ja, sie zu fliehen, sagt dein Wort. Und wir beten, dass du unsere Herzen festmachst in der Botschaft des Evangeliums, damit wir auch dann noch stehen können, wenn uns einmal vielleicht Vorrechte wirklich genommen werden, um des Evangeliums willen. Dass wir dann nicht schreien, sondern dass wir dann zu dir rufen und dann befestigt werden in dir und neue Wege finden, um dir zu dienen in dieser Welt. Wir danken dir für deine Treue. Amen.